Feuer. Da fliegen Tag und Nacht Hubschrauber und Flieger und löschen nur die Feuer, die jeden Tag aufkommen. Und dann kommst du hier rüber, da ist Überschwemmung. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass im Römer 8 steht, dass sich die ganze Schöpfung sehnt auf die Erlösung. Es ist eine gute Erinnerung, gerade bei Überschwemmungen oder bei Trocken, die Katastrophen, die wir haben, das ist nicht unsere Heimat. Wir sind hier noch nicht zu Hause. So schön es ist einerseits, man sieht in der Schöpfung die Gegenwart Gottes, aber nicht komplett. Es ist, ich habe mal gelesen, mit einem Grabtuch überdeckt. Es ist die Sünde zu Hause. Und das sieht man ganz klar in der Schöpfung. Es ist nicht die letztendliche Welt, in der wir leben. Es ist nur Durchzug. Und es ist gut, sich manchmal daran zu erinnern. Und gerade so, wenn man so extreme Sachen hat wie jetzt, wird man daran erinnert, ne? Das ist nicht Paradies. Das ist nicht die Welt, die Gott gemeint hat. Es schaut ein bisschen anders aus. Und doch sind wir berufen, in dieser Welt, in dieser limitierten Welt, ein Segen zu sein. In den Umständen zu leben, aus der Kraft und der Liebe Gottes. Ich bete nur zusammen. Lieber Vater, ich möchte dir jetzt danken für diesen Morgen. Ich möchte dir danken, Vater, dass du verheißen hast, dass du immer bei uns bist, auch in dieser Welt. Und Herr Jesus, du hast gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst, doch du hast die Welt überwunden. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Du hast schon in deinem Wort ganz klar gesagt, dass diese Welt kein Endziel ist, dass in dieser Welt Leid ist. Und wir sehen es so klar. Und doch, Herr, hast du uns erwählt, in dieser Welt ein Segen zu sein. Ein Segen zu sein in einer dunklen und verlorenen Welt und aus deiner Kraft zu leben, jeden Tag neu. So danke ich dir, Vater, für deine Liebe und freue mich auf das, was du auch diese Woche wieder vorbereitet hast. Danke, dass du ein guter Gott bist und du es letztlich gut mit uns meinst. Und diese Umstände treiben uns nur noch mehr zu dir. Und ja, ich freue mich ganz einfach auch auf die Zeit, wo es keine Träne mehr gibt, wo du das Letztendliche gemacht hast und wir in deiner vollkommenen Gegenwart sein dürfen. Doch ich danke dir jetzt, dass du unter uns bist, zu uns reden möchtest und ja, wir wollen lernen zu hören. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte jetzt in der ersten Stunde ein Thema aufgreifen, und zwar, schlag mal auf Hebräer Kapitel 1 bitte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, wie viele von euch haben den Hebräerbrief schon mal gelesen? Einer, zehn. Wie viele von euch haben ihn schon mal studiert? Einmal, zweimal. Also nicht so bekannt. Der Hebräerbrief, der hat mich seit letzten Herbst, da habe ich mal angefangen, den zu studieren. Und habe mich eigentlich sehr begeistert, aus vielerlei Gründen. Und wir werden jetzt nicht den Hebräerbrief durchnehmen. Ich nehme nur ihn als Sprungbrett, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und ein paar andere Stellen für diese erste Stunde. Und zwar lesen wir da Folgendes. Hebräer 1, 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. In Vers 1 steht Folgendes: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ein Titel, der mir für den Hebräerbrief gefallen würde oder den ich auch verwende, ist das letzte Wort, das Gott sprach, Jesus. Denn am Ende dieser Tage hat Gott zu uns geredet im Sohn, in Jesus. Denn er, lesen wir im 3, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Übrigens, wenn hier steht, in den letzten Tagen, die letzten Tage, wo er zu uns geredet hat im Sohn, die letzten Tage sind nicht die letzten 10 Jahre, bevor Jesus wiederkommt, oder die letzten 2 Wochen, sondern die letzten Tage haben begonnen zu Pfingsten. Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 2, ich brauche es nicht unbedingt aufschlagen, aber als Petrus seine Pfingstpredigt hält, da zitiert er den Propheten, ich glaube der Joel ist es, den er hier zitiert, und er sagt, in Kapitel 2 und Vers, wo steht der denn? Genau, Vers 17, es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und so weiter, wo dann das Pfingstereignis erzählt. Also die letzten Tage haben zu Pfingsten begonnen. Nicht die letzten Tage sind nicht die letzten 10 Jahre oder so. Aber ich möchte jetzt auf etwas Spezielles eingehen. Und zwar steht hier, am Ende der Tage hat Gott zu uns geredet im Sohn. Gott hat zu den Menschen immer geredet, im Alten Testament, in den Propheten, Jesaja, Amos, Jeremia und so weiter, haben wir gelesen. In den letzten Tagen hat er geredet durch den Sohn, in Jesus. Nun, mein Problem ist das, er hat geredet durch den Sohn. Jetzt kann ich fragen, ja, wie redet er? Ja, durch den Sohn. Ja, wie hört man den Sohn? Was würdet ihr sagen, wie hört man den Sohn? Sagen, ja, er redet durch den Heiligen Geist. Ja, wie hört man den? Er hat zu uns geredet im Sohn, steht hier. Meine Frage ist jetzt die, wie redet Gott, beziehungsweise wie hören wir Gottes Stimme? Wenn er zu uns redet, muss man ihn ja irgendwie hören. Mit dem Gott reden, das ist ja so eine Sache. Man hört sehr oft, dass Christen sagen, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll zum Beispiel zum Dauernhof in die Freizeit kommen. Ja, was weiß ich, ja? Ich weiß keine Ahnung, ob er das gesagt hat. Aber zum Beispiel war ein Mädchen auch vor ein paar Jahren zu Upward Bound. Am ersten Abend haben wir immer so eine Vorstellungsrunde mit Upward Bound, das sind so 60 Studenten. Und da hat ein Mädchen auch gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll hierher kommen, den 6-Wochen-Kurs machen und ich habe den Frieden, dass Gott mich hierher geschickt hat. Da haben wir gesagt, super, das freut uns. Die 2. Woche waren wir dann auf einer Hütte oben und da war das Wetter ungefähr wie so. Und es war nicht so angenehm, gell? Man ist sehr eng beisammen, bist nass, hast keine Dusche, es wird nicht alles trocken und so weiter. Und dann kam sie die 2. Woche zu mir und hat gesagt, du Gott hat mir gesagt, ich soll wieder nach Hause fahren. Gell, dann noch immer. Und man denkt, ja, das ist interessant. Vor einer Woche hast du gesagt, dass Gott dir gesagt hat, dass er dich hierher geschickt hat, zu einem 6-wöchigen Kurs. Und jetzt die 2. Woche hat Gott dir gesagt, du sollst nach Hause fahren. Weißt du, warum viele Christen das sagen, Gott hat mir gesagt? Schau, es kommt das Mädchen zu mir und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll nach Hause fahren. Was habe ich dann noch zu sagen? Dann kann ich gleich einpacken, weil wenn Gott das gesagt hat, ja, dann ist das, was ich sage, völlig uninteressant und völlig unwichtig. Und ich möchte euch nur auch eins bitten, wann immer ihr diese Phrase gebraucht, seid ganz sicher, dass Gott das gesagt hat. Diese Phrase wird so missbraucht von Christen, hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Dann seht ihr, wir sagen das, damit wir nicht mehr argumentieren müssen. Und wir sündigen und in der Sünde ziehen wir sogar Gott ins Bild hinein, wenn wir das tun. Und das sollen wir nicht tun. Und oder zum Beispiel dieses Upward Bound gerade vor ein paar Wochen, wir hatten eine ziemlich lange Warteliste. Upward Bound, eigentlich bei den meisten Bibelschulen haben wir eine Warteliste, es können nicht alle kommen, die wollen. Und einen Tag oder ein, zwei Tage bevor Upward Bound begonnen hat, haben 6 abgesagt. Dann ist es natürlich zu spät, jene zu unterrichten, die noch kommen wollten. Und 3-4 Tage nachdem Upward Bound begonnen hat, ich war Sekretärin, war zufällig nicht da, bin ans Telefon gegangen, dann hat der Junge aus Kalifornien, war der, angerufen und gesagt, er kommt nicht. Dann habe ich gesagt, das habe ich gemerkt. Und dann habe ich gefragt, warum bist du nicht gekommen? Dann habe ich gesagt, ja, Gott hat ihm gesagt, er soll doch nicht gehen. Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe, dass du nicht da bist, aber eins weiß ich, Gott hat es dir sicher nicht gesagt. Dann war er ganz aufgeregt, gell? Wo ist er, hat Gott gesagt und so weiter. Dann habe ich gesagt, es ist nämlich so, wenn Gott etwas macht, dann macht er es immer recht. Und wenn Gott nicht wollte, dass du zum Upward Bound kommst, dann hättest du vor einem Monat angerufen, dass du nicht kommst, dann hätte nämlich jemand anders dafür kommen können. Er hat gesagt, ja, er wollte aber bis zum Schluss kommen. Dann habe ich gefragt, wann hast du dein Flugticket gebucht? Ja, das hat er noch nicht gebucht. Aber er wollte kommen. Ja. Seht ihr, es ist fast eine Gemeinheit und das regt mich unheimlich auf, wenn Christen sich auf Gott berufen und dabei nur lügen. Muss man vorsichtig sein, wenn man diese Phrase benutzt. Aber, ganz abgesehen davon, wie höre ich nun Gott? Wie geht das? Wenn Gott, wir hören ja Gott reden zu uns aus vielen verschiedenen Richtungen. Eine Frage an euch, kann ich nur sehen, wer von euch hat Gott schon einmal durch eine hörbare Stimme gehört? Zu wem hat Gott schon einmal geredet durch eine akustische, hörbare Stimme? Sind welche dabei? Niemand hier. Das überrascht mich. Meistens sind 2 oder 3 dabei, wenn ich diese Frage stelle. Und ich glaube ich auch, warum nicht? Gott kann es auch heute so tun. Nur eins habe ich festgestellt, es ist nicht die Norm. Wenn du Gott reden hörst, als eine akustische Stimme, das kann schon vorkommen, ich sage auch niemandem, dass das nicht sein kann, aber die Norm ist es nicht. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, und ich glaube, da geht es euch auch so, da habe ich gesagt, Gott, wenn du überhaupt mal zu mir reden möchtest, wenn ich deine Stimme jemals mal hören will, dann bitte jetzt, rede. Ich brauche dich, ich brauche eine Anweisung. Und ich habe mich so gesehnt nach einer hörbaren Stimme. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine gehört. Und zumindest nicht so, wie ich es wollte. Gott redet zwar schon, aber nicht so, wie ich es mir erhofft oder gedacht habe. Und jetzt ist die Frage oft, ja, wenn Gott redet, was meint man damit? Wie viel, zum Beispiel, wie redet Gott? Eine Sache, wie Gott zu mir relativ oft redet, ist durch die Schöpfung. Ich gehe zum Beispiel auf den Berg, ob im Winter mit den Ski oder im Sommer zu Fuß, und gehe einfach in seiner Schöpfung spazieren und bin oft überwältigt von der Schönheit, von der Majestät der Berge, der Schönheit der Bäume und so weiter, der Wiesen. Und Gott redet zu mir. Eine Frage, wie viele können sagen, dass sie in der Natur, im Bewegen in der Schöpfung, Gott gehört haben? Gott würde es Ihnen sagen, doch einige, ja? Also eine Sache ist, Gott redet durch die Schöpfung. Allerdings ist es beschränkt. In der Schöpfung erkennt man, dass es einen Gott gibt. Übrigens, ich muss auch sagen, ich brauche kein einziges Buch über Evolution oder Kreation lesen. Das brauche ich gar nicht. Ich brauche nichts davon wissen. Ich brauche nur durch eine Blumenwiese zu spazieren. Ich brauche nur den Dachstein anzusehen und den blauen Himmel. Wisst ihr was? Da geschieht etwas innen drinnen. Das sagt mir etwas, das muss ein kluger Gott gemacht haben. Völlig unabhängig von dem, was wir wissen. Das ist eine innere Stimme, die das sagt. Und ich bin auch der tiefen Überzeugung, das hört jeder Mensch, wenn er nur will. Das Problem ist nicht, dass Menschen es nicht sehen können. Das Problem ist, dass sie es nicht sehen wollen. Im Römerbrief steht, sie haben die Wahrheit unterdrückt. Nicht, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, aber sie wird unterdrückt. Man will es nicht wahrhaben. Obwohl tief innen drinnen, weiß auch der Atheist, da ist was. Aber das Problem bei der Schöpfung ist jetzt das, man erkennt zwar, dass es einen Gott gibt, aber die Natur sagt dir relativ wenig über den Charakter Gottes. Seht zum Beispiel, ich nehme jetzt das Wasser, weil es gerade so aktuell ist. Du siehst, wenn das Wetter schön ist, letztes Jahr, diese Woche war total schön, heiß, jeden Tag Sonne. Und da siehst du ein Bächlein runterrinnen, rauschendes Bächlein, Sonne, und du schaust den Bach an und sagst, war ist es nicht schön. Geht es euch auch so, ich könnte stundenlang vorm Wasser sitzen. Das ist irgendwie faszinierend, so ein Bach ist was Schönes. Und jetzt aber siehst du denselben Bach. Ich habe gerade einen Bergführerkollegen angerufen. Und bei dem hat es gerade jetzt die Garagen weggerissen. Derselbe Bach, wo sonst ganz nett ist. Jetzt ist die Frage die, wenn es jetzt so schön und nett ist, sagst du, es muss ein liebender Gott sein. Guten Charakter. Und jetzt zerstört der Bach Häuser, Menschen, Vermögen. Und du sagst, komisch, ist doch nicht so ein liebender Gott. Ist ein furchtbarer Gott. Dasselbe im Sommer fährst du mit die Ski durch einen verschneiten Wald, die Kristalle glitzern und sagst, wow, das ist ein liebender Gott. Und dann kommen dieselben Kristalle runter in Form einer Lawine und bringt 10 Menschen um. Du sagst, das ist ein furchtbarer Gott. Seht ihr, die Schöpfung gibt uns eine Gewahrnis, dass Gott da ist, sagt uns aber wenig über seinen Charakter aus. Darum lesen wir hier im Hebräerbrief, am Ende der Tage hat er zu uns geredet im Sohn, Vers 3, denn der Sohn ist der Abdruck seines Wesens. Wenn ein Mensch den Charakter Gottes kennenlernen will, dann muss er zum Sohn gehen, zu Jesus Christus. Denn dort entdeckt er den genauen Charakter Gottes. Also Schöpfung ist eine Art, wie Gott spricht. Wie spricht Gott noch? Er spricht zum Beispiel durch andere Menschen. Mir ist es schon oft so gegangen, dass ich ein persönliches Gespräch habe mit jemandem und der sagt nur einen Satz und ich weiß, das ist von Gott. Wie viele von euch können das bezeugen, dass du schon mal einfach mit jemandem geredet hast? Das sind auch wieder relativ viele. Und du wusstest, das ist Gottes Wort. Es steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 18, glaube ich, verachtet nicht das prophetische Wort. Das heißt, auch wenn wir aufeinander hören, man soll nicht das prophetische Wort verachten. Eine Art natürlich, wie Gott redet, ist durch sein Wort die Bibel. Man liest die Bibel, das Wort Gottes, und Gott redet. Wie vielen ist das schon passiert? Sehr vielen auch. Seht ihr, was ich euch damit zeigen will, ist Folgendes. Wenn Gott redet, ist es in der Regel nicht spektakulär. Das gibt es auch, ich war zum Beispiel 85, das haben wir wo aufgeschrieben, in Australien, in ziemlich im Süden unten, und ich habe da gepredigt, Kirchengemeinde war das. Da war ein alter Farmer dabei, und der hat mich dann auf einen Kaffee eingeladen, auf seine Farm, Nachmittag. Ich hatte gerade Zeit und gesagt, ja super, passt. Mit ihm gefahren, und dann hat er mir auf der Farm erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er war ein alter Mann und er war auch vorher schon alt. Der war schon ziemlich alt. Als er zum Glauben kam, meine ich. Er hat gesagt, er ist nie in die Kirche gegangen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat wenig Bezug gehabt jetzt zu dem Ganzen. Und eines Nachts war er im Zimmer und kam Jesus durchs Fenster herein. Hat sich ans Bett gestellt, hat ihn angegriffen, hat mit ihm geredet, er hat ihn gehört und dann ist er wieder gegangen. Ob das jetzt Einbildung ist oder Realität, ich habe keine Ahnung. Eins weiß ich, an diesem Tag hat sich sein Leben verändert, 180 Grad. Also diese Sachen gibt es. Aber wichtig festzustellen ist, es ist nicht die Norm. Ich sage das deshalb, weil ich treffe Christen manchmal, die warten immer auf dieses große Gott redet. Es war weder in der Heiligen Schrift die Norm, noch ist es heute die Norm. Sondern in der Regel spricht Gott relativ normal. Nun, eins noch, Gott redet auch durch Umstände. Zum Beispiel Umstände, die geschehen in und um unser Leben herum, ist eine Art, wie Gott redet. Ich möchte euch nur ein Beispiel erwähnen. Ein Hüttenwirt, ein Bergführerkollege von mir, bei dem sind wir im Sommer auch immer mit unseren Gruppen. Und ich kenne ihn von früher gut, er war Ausbildungsleiter der österreichischen Skiführer und ich war im Ausbildungsteam ein paar Jahre und er war sozusagen mein Chef. Und wann immer wir mit unseren christlichen Gruppen dorthin kommen, die letzten ganzen Jahre so, ist immer so ein bisschen so zynisch, gell? Ah ja, jetzt singt es wieder, jetzt predigt es wieder, ja, ja, ist ja euer Blödsinn dort und so weiter, gell? Und es war schwierig mit ihm jetzt über geistliche Dinge zu reden. Und diesen Winter ist er in seinem Klettergarten im eigenen abgestürzt. So was zusammengebaut ist, 14 Meter senkrecht runter und unten auf die Felsen gekracht. Hat es überlebt, zwar ganz knapp. Der Hubschrauber war dann gleich da und so weiter. Und ist ins Spital nach Salzburg geflogen worden, wo er dann drei Wochen im Koma war. Knochenbrüche noch und noch und Darm und alles Mögliche. Aber er hat es überlebt und nach drei Wochen kommen, ich habe ihn dann am zweiten Tag, nachdem er munter war, besucht und ich habe ein bisschen Bedenken gehabt. Und ich denke, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich folgendes. Ich komme rein und sage, schau, dein Gott hat das wieder zugelassen. Ja, das habe ich eigentlich erwartet. Aber es war ganz interessant, als ich reinkam, dann hat er mich gesehen und hat er gelacht, hat sich gefreut, habe ich gemerkt. Dann hat er gesagt, ich muss dir was sagen. Was ich die drei Wochen mitgemacht habe im Koma, das habe ich noch nie mitgemacht. Da hat der Teufel, Dämonen, alles gesehen, hat man es genau beschrieben, ist jetzt nicht wichtig. Und er hat gesagt, ich habe fast durchgedreht. Und er ist Katholik, hat er ein Lied, was er als Kind gelernt hat, großer Gott, wir loben dich, glaube ich, war es. Und das hat er immer gesungen, drei Wochen lang. Immer gesungen, immer im Koma. Und er hat gesagt, das war das Einzige, was mir geholfen hat, das zu überstehen. Sonst hätte ich durchgedreht im Koma. Und dann hat er gesagt, Hans-Peter, du musst den jungen Leuten sagen, dass es etwas gibt. Gell? Weil wenn sie mal so in einer Lage sind wie wir und sie haben das nicht, dann sind sie erledigt. Aber ich habe gedacht, das ist interessant. Gott spricht durch Umstände. Und erreicht Menschen durch Umstände, wo man sie durch Worte nie erreichen kann. Allerdings ist auch wichtig festzuhalten, die spektakulären Dinge, die Gott, das ist schon spektakulär so etwas, wenn Gott auf diese Art redet. Aber die spektakulären Dinge sind meistens nur ein Zeichen oder ein Hinweisschild zur Wahrheit. Das Hinweisschild ist noch nicht die Antwort. Was der Don jetzt daraus macht, ist wieder eine ganz andere Sache. Die Zeichen sind oft ziemlich stark, die Gott gibt, damit Menschen zu ihm finden. Aber die Antwort kommt oft meistens auf die normalste Weise. Und wir kommen noch dazu. So, jetzt ist die nächste Frage. Wie hört man Gott? Wie hören wir seine Stimme? Ich war 3 Jahre lang, war ich Kuhhirte. Hirtepur, auf einer Alm. Das heißt, es sind 3 Sommer, im Winter ist ja niemand oben. Und auf der Aualm, einige von euch, die schon mal da waren, die kennen die Aualm bei der Bischofsmütze. Und da ist eine Hütte, wo ich 3 Sommer lang Kuhhirte war. Ich war da so 11, 12, 13 Jahre alt und musste einen ganzen Sommer mit einer alten Frau zusammenleben. Über Peter und Heidi. Ja. Sie war allerdings ein bisschen älter als ich, 60, und ich war 11. Und es war ganz eine nette Zeit eigentlich. Es war nicht so romantisch, wie es klingt, gell? 5 Uhr aufstehen, Kühe melken mit der Hand und dann raustreiben und so weiter. Aber eins ist mir aufgefallen, eher in Retrospekt, rückblickend. Und zwar, weiß ich noch genau, als ich raufkam zum ersten Mal, wenn die Kühe nahe genug bei der Hütte waren, die Frau, die hat ganz schlechte Füße gehabt, die Pauline, sie lebt immer noch, sie kann kaum mehr laufen jetzt. Und deshalb brauchte sie mich, weil ich musste immer rumlaufen, die Kühe das Zeug holen. Und auf jeden Fall, wenn die Kühe nahe genug an der Hütte waren, dass sie die Pauline hören konnten, hat die Pauline einfach geschrien. Gewisse Worte, erkläre ich jetzt nicht genau, jetzt wird wichtig. Aber interessanterweise, die Kühe, wenn sie die Stimme von der Pauline gehört haben, haben sich langsam umgedreht und sind dann runtergetrottelt zur Hütte. Stall hinein. Haben wir gedacht, das kann ich auch. Und ich habe halt auch geschrien, gell? Aber die Biester kamen nie bei mir. Gell? Und ich musste immer ganz rauflaufen, musste sie eingreisen, umrunden und habe sie dann runtergeschlagen. Die haben alle 3 Jahre nie auf mich gehört. Auf die Pauline schon. Jetzt ist die Frage, warum haben sie auf die Pauline gehört und auf mich nicht? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie kannten die Stimme von der Pauline. Weil die Pauline, sie ist Flüchtling aus Polen, kann weder lesen noch schreiben, hat ihr ganzes Leben mit den Kühen gelohnt. Und das ganze Jahr über. Ich bin nur im Sommer darauf gegangen, so 9 Wochen. Und als sie mich kennenlernten, das war auch nicht das Beste. Und die haben nie auf mich gehört. Sie kannten die Stimme von der Pauline. Wisst ihr, wie man Gottes Stimme hört? Durch Erfahrung und durch das Gewohntwerden der Stimme. Es ist ganz wichtig, dass man das festhält. Es ist nämlich eine Gefahr darin, wenn junge Christen glauben, dass sie Gott immer und sofort hören können. Das ist nicht nur frustrierend, es ist auch gefährlich. Denn sie interpretieren dann die wildesten Dinge als die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes erkennt man durch Erfahrung und mit der Zeit. Man wird sensibel für seine Stimme. Und ich glaube, es ist eins der schönsten und der größten Aufgaben von älteren Christen, den jungen Christen zu lernen, wie man die Stimme Gottes hört. Es gibt eine schöne Geschichte darüber, wo das jemand macht. Schlagt mal auf 1. Samuel 3. Ihr kennt, oder viele von euch werden die Geschichte wahrscheinlich kennen. 1. Samuel, Kapitel 3. Die Geschichte gefällt mir sehr. Aus vielen Gründen. 1. Samuel 3, Vers 1 lesen wir: Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht bzw. eine Vision war nicht häufig. Also es hat auch damals Zeiten gegeben, wo Gott ganz selten gesprochen hat. Hat auch seine Gründe. Vers 2. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortet, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, lege dich wieder hin. Vers 7, interessant. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, das ist der alte Gottesmann, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen und so soll es sein. Wenn er dich ruft, antworte: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und dann geht die Geschichte weiter, wo Gott wieder redet und Samuel hört. Mir gefällt die Geschichte, weil ein alter Gottesmann den jungen Gottesmann erklärt, wie er die Stimme Gottes hört, ihn sensibel macht dafür. Nun, die nächste Frage ist die: Von wo kommt die Stimme Gottes? Ich möchte jetzt darüber reden, dass Gott durch die Natur redet. Ja, das tut er. Auch nicht, dass er durch Umstände redet, das tut er auch. Auch nicht, dass er durch andere Menschen redet, das tut er auch. Auch nicht, dass er durch die Bibel redet, das tut er auch. Sondern ich rede jetzt von der ganz persönlichen Stimme, wenn Gott zu einem Menschen redet. Und gleich im Vorhinein möchte ich nur so viel sagen: Gott redet persönlich. Nicht nur zu einigen Elite-Christen, sondern Gott möchte zu jedem Menschen persönlich reden. Und er tut es auch. Die Frage ist nur, wie. Jetzt die Frage: Wenn Gott jetzt persönlich zu dir und zu mir redet, woher kommt die Stimme? Nun, ein Mädchen hat mal zu mir gesagt: Hans-Peter, wenn ich bete, meine Gebete gehen bis an die Decke und dann kommen sie wieder zurück. Und ich sagte, das macht gar nichts, weil Gott ist unter der Decke. Seht ihr, das ist dieses falsche Konzept, wo wir glauben, wir müssen unsere Gebete irgendwo hin, irgendwo durch. Wo wohnt Jesus? Wo wohnt er, wenn du gläubig bist? Hier drinnen. Wir lesen im Neuen Testament 162 Mal, dass Christus in dir wohnt und du in Christus bist. Jesus Christus wohnt im Menschen, nicht außerhalb. Schlag nochmal auf Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8. Und Vers 8, da geht es über den neuen und den alten Bund. Hebräer 8, Vers 8, er vergleicht den alten mit dem neuen Bund. Da sagt er: Den Tadeln spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund. Dann Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel richten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Sagt er Folgendes: Im Alten Testament sagt Gott, da habe ich die Israeliten an der Hand geführt aus Ägypten. Wenn du jemanden an der Hand führst, bist du dann außerhalb oder innerhalb? Dann bist du außerhalb. Er hat gesagt, mit dem neuen Bund führe ich euch nicht mehr an der Hand, ich wohne in euch drinnen, im Sinn, im Denken und im Herzen. Die Lieder, die es so gibt, wo Gott uns an der Hand führt, das ist eine sentimentale Idee. Das alte Bund, Gott führt uns nicht an der Hand. Gott wohnt in uns. Wenn nun Jesus Christus in uns wohnt, im Heiligen Geist, von wo hören wir dann die Stimme, die zu uns kommt? Natürlich von innen, weil da ist, wo er wohnt. Jesus sagt im Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, wenn Jesus zu uns redet, dann kommt die Stimme von innen. Etwas noch, das mir in der Bibel auffällt, und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Wisst ihr, wann Gott zu den Menschen geredet hat in der Bibel? Immer und immer und immer wieder. Altes und Neues Testament. Gott redete zu den Menschen, während sie beteten. Das heißt, Gott hat nicht nur die Gebete beantwortet, sondern während Menschen beteten, redete Gott. Apostelgeschichte 10 zum Beispiel, brauchen wir nicht lesen, aber da ist der Petrus, ist auf dem Dach und betet und dann bekommt er die Vision von den Tieren und so weiter. Ist jetzt ganz egal, um was es da geht. Der Punkt ist nur der, während Petrus betet, sprach Gott zu ihm. Auf der anderen Seite war der Cornelius, der römische Hauptmann. Und da lesen wir genauso, während er betete, kam plötzlich ein Engel und sprach zu ihm. Und das wiederholt sich immer und immer wieder, Apostelgeschichte, glaube ich, 5-mal. Während Menschen beteten, sprach Gott. Seht ihr, die meisten von euch kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ein Leben ist. Aber eins kann ich trotzdem sagen, wenn du Gott noch nie gehört hast, wenn du vielleicht sogar zynisch bist über die Idee, dass Gott reden kann, persönlich jetzt meine ich, dann weiß ich eins über dich, auch wenn ich sonst nichts weiß. Du verbringst nicht viel Zeit im Gebet. Eine Wahrheit in der ganzen Schrift, auch unter Christen heute, Gott spricht, während Menschen beten. Nun ist die Frage jetzt die, vor 2 Monaten, glaube ich, war es, hat mich der Christian angerufen, der ist ein Österreicher, aber wohnt schon 30 Jahre in Tasmanien, das ist eine kleine Insel da in Australien. Er hat mich um 6 Uhr früh angerufen und hat gesagt, Hans-Peter, Gott hat mir gerade gesagt, oder er hat mich freigegeben, nächsten Winter wieder als Skilehrer zurechtzukommen. Dann habe ich gesagt, frag Scheider, ich hätte es eine Stunde später gesagt. Aber es war ja ganz nett. Aber dann war interessant, um 8 Uhr haben wir dann gefrühstückt, weil es war der einzige Tag, wo ich mal ausgeschlafen habe da in der Zeit. Und da hat er an Tisch erzählt, dass der Christian, meine Kinder kennen ihn, angerufen hat und Gott hat ihm gesagt, soll nächsten Winter kommen. Dann hat die kleine Lisa, 10 Jahre, hat gesagt, ja, wie weiß der Christian, dass Gott das gesagt hat oder nicht er selbst? Wir würden sagen, das Unterbewusstsein. Gell? Das ist eine gute Frage, ich sage, wir werden fragen. Wie weiß ich jetzt, wenn ich eine Stimme höre, eine innere Stimme höre, ob das jetzt Gottes Stimme ist oder mein Unterbewusstsein. Nun folgendes. Wie erkennst du und ich, wie erkennen wir eine menschliche Stimme? Nehmen wir an, deine Mutter ginge da draußen vorbei oder dein Vater oder Schwester, wer immer, jemand, den du gut kennst. Du siehst ihn zwar nicht, er geht da unter den Fenstern vorbei, aber er redet da draußen. An welchen Merkmalen erkennst du, es ist deine Mutter oder Vater oder wer immer? Ihr könnt mir helfen. Wie weißt du, das ist meine Mutter? Warum weißt du das? Am Klang der Stimme. Was meinst du damit genau, mit Klang? Genau, hoch oder tief. Andere reden hoch, andere ganz tief. Gell? Zum Beispiel, ja. Was noch aus dem Klang? Ja, sie ist vertraut, das stimmt, aber was ist jetzt die Qualität der vertrauten Stimme? Dass sie vertraut ist, stimmt. Haben wir vorhin gesagt, wie erkenne ich eine Stimme? Indem ich vertraut werde damit. War Gott auch dasselbe. Aber was ist jetzt die Qualität der Stimme? Bitte? Die Wortmelodie, was meinst du damit genau? Ja. Sehr gut. Zum Beispiel einige reden unheimlich leidenschaftlich, wenn sie reden, gell? Und andere sind immer so gleich, gell? Ja. Meine Stimme ist heute auch ziemlich gleich. Ich fühle mich noch nicht ganz wohl, tut mir leid, aber es wird schon wieder. Man erkennt eine menschliche Stimme, und eure Antworten waren sehr gut, durch 3 verschiedene Merkmale. Und zwar, erstens, durch die Qualität der Stimme. Qualität hat mit dem Ton zu tun, mit der Tonlage, aber auch mit zum Beispiel manche Leute reden so gemütlich und langsam und andere reden nur einmal schnell gehen. Schnell, langsam ist eine Qualität. Aber dann gibt es noch den Geist. Jede Stimme hat einen Geist. Das war auch die Melodie, die du erwähnt hast, ein bisschen. Ob sie jetzt leidenschaftlich oder kalt ist, oder manche, es gibt Leute, die weinen immer so, wenn sie reden, ist alles so weinerlich, ja, so schwer und so. Die reden dauernd so. Und manche reden, die reden immer so, so fordernd. Das ist immer so eine Forderung in der Stimme. Gell? Das ist ein Geist, der in der Stimme drinnen ist. Also Qualität, Geist. Und drittens, das letzte Merkmal einer Stimme ist der Inhalt. Wenn deine Mutter vorbeigeht, du weißt auch, was sie, wie sie redet, aber auch, was sie redet. Ja? Also Qualität, Geist und Stimme. Nun, genau die drei selben Merkmale kannst du anwenden, um zu erkennen, ob etwas die Stimme Gottes ist oder nicht. Nun ist es so, bei Gott hören wir ja keine akustische, hörbare Stimme, außer in Ausnahmen, aber es ist nicht die Norm. Sondern die Stimme Gottes kommt in Form von einem Gedanken. Weil Gott ja in uns wohnt, gibt er uns Gedanken und spricht zu uns. Und das erste Merkmal, wie man die Stimme Gottes erkennt, ist seine Qualität. Und zwar die Qualität seiner Autorität. Wenn Gott redet, im Gegensatz zum Unterbewusstsein, dann ist es immer, da ist immer Autorität dahinter. Übrigens, das hat Jesus von allen Lehrern unterschieden. Von allen Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie haben gesagt, nach der Bergpredigt, die Leute waren schockiert, denn er redete nicht wie die Schriftgelehrten, sondern er redete wie einer mit Autorität. Jesus hat nie gesagt, es könnte so sein. Er hat immer gesagt, so ist es. Seine Stimme, wenn er was gesagt hat, hatte immer war immer autoritär. Nun, ich möchte nur ein Beispiel erwähnen, wie das in meinem Leben zum Beispiel ist. Manchmal sage ich Gott, wie weiß ich jetzt, ist das jetzt von dir oder ist es von Satan oder ist es nur von meiner sündhaften Natur, wer redet jetzt zu mir? Und Gott hat zu mir gesagt, Hans-Peter, du weißt genau, wenn ich rede. Weil wenn ich rede, dann gibt es keine Diskussion mehr. Und das stimmt ganz genau. Wenn mir Gott etwas sagt, kann ich nicht mehr diskutieren. Dann kann ich nur zwei Dinge tun. Entweder gehorsam sein oder ungehorsam. Mit dem Unterbewusstsein kannst du argumentieren. Mit Gott nie. Ein Beispiel ist zwar ein bisschen peinlich, aber ich erzähle euch das trotzdem, um es klar zu machen. Ich glaube, vor zwei Jahren war es. Ich gehe meistens spazieren, wenn ich bete. Ich tue mich schwer, im Zimmer zu beten. Ich schlafe da immer ein, beziehungsweise meine Gedanken sind ganz woanders. Ich gehe meistens spazieren. Und gehe ich spazieren und habe für einen Freund von mir gebetet, mein ehemaliger Chef in der Skischule. Ich war 9 Jahre lang Skilehrer und der Besitzer dieser Skischule. Und ich habe für ihn gebetet und während ich für ihn betete, kam auf einmal, das war von Gott, ich war dort der Chef-Skilehrer in der Skischule und ich war auch verantwortlich für ein kleines Sportgeschäft, das wir dabei hatten bei der Skischule. Und eines Tages, da hatte ich nasse Socken, keine Ahnung mehr warum, aber ich habe mir aus dem Regal einfach ganz neue Socken rausgenommen und habe die nie bezahlt. Dachte, steht mir sowieso zu, der bezahlt mal zu wenig und so weiter, gell? Nie bezahlt. Das ist 15 Jahre aus. Inzwischen ist es 17. Vor 2 Jahren war es 15 Jahre. Ich habe nie mehr daran gedacht. Und während ich für ihn betete, auf einmal kam ans Peter, du hast den Heinz Socken gestohlen, du hast ihn noch nie bezahlt. Da habe ich gesagt, ja, ich meine, das ist ja ein Witz. Erstens ist es 15 Jahre aus. Er hat es ja gar nie gewusst. Ich selber habe es vergessen gehabt. Ich sage, das interessiert ihn sowieso nicht mehr. Zweitens, es war ein paar Socken und er hat mir eh echt zu wenig bezahlt. Das ist eh gerechtfertigt. Und 3 und 4 und 5. Aber er hatte keine Chance. Ich konnte nie mehr für den Heinz beten, wenn ich Heinz gesagt habe, Socken. Und er hat gesagt, du gehst zum Heinz und bezahlst ihm diese Socken jetzt mit den Zinsen. Und das war echt, ich habe fast ein Jahr gebraucht, das war eine Katastrophe. Nach einem Jahr habe ich gesagt, ich begehe selbst mal, wenn ich jetzt so eine Socken sehe. So eine Kleinigkeit, und da, das hat mich so aufgewühlt, und dann habe ich sein Auto vom Büro gesehen. Fast ein Jahr. Und dann bin ich reingegangen und gesagt, Heinz, ich habe gesagt, oh, schon ein paar Monate haben wir gesehen, und ich habe gesagt, ja, stimmt. Aber ich habe vor 15 Jahren Socken gestohlen. Wir hatten dann ein gutes Gespräch, ich habe mir das Geld wieder zurückgegeben, habe gesagt, kannst du einen Dauernhof geben. Aber dann war es weg. Übrigens, es war nicht die schlimmste Sünde, die ich begangen habe. Gell? Nicht, dass ihr glaubt, ich bin da ein Superheiliger. Aber das war eine Sünde, da hat mich Gott nicht mehr in Ruhe gelassen. Und es gab keine Diskussion. Es ist oft dasselbe, wenn Gott sagt, du sollst zu dem Menschen gehen und dich entschuldigen zum Beispiel. Dann kommt sofort, aber das ist auch sein Problem gewesen. Er muss auch zu mir kommen. Wenn Gott redet, brauche ich gar nicht mehr weiterreden. Ich muss gehen. Weil die Qualität der Stimme Gottes ist immer autoritär. Zweitens, wenn Gott redet, dann ist ein gewisser Geist in seiner Stimme. Und zwar, wenn Gott redet, ist in seiner Stimme ein Geist des Friedens, der Zuversicht, des Gutwillens. Kurz gesagt, wenn Gott redet, ist es der Geist Jesu. Ein wichtiger Vers. Geben wir mir zu Jakobus Kapitel 3, Vers 17, bitte. Jakobus Kapitel 3 und Vers 17. Wenn du wissen willst, ob was die Stimme Gottes ist oder nicht, das ist ein entscheidender Vers dafür. Jakobus 3, 17. Die Weisheit von oben, das ist die Weisheit Gottes, wenn er redet. Aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Wenn Gott redet, seine Stimme ist immer friedvoll, sie ist immer milde, sie ist immer voller Barmherzigkeit, unparteiisch. Wisst ihr, wie es mir oft geht, zum Beispiel, ich höre eine Kassette an oder ich lese ein Buch und das Buch auf jeder Seite, jede seiner Aussagen ist belegt mit 5 Bibelversen oder sogar mit 10 und ich lese dieses Buch, aber irgendwas in mir drinnen sträubt sich. Er belegt alles mit Bibelverse oder sie und doch fehlt mir was. Was ich dann meistens tue mit so einem Buch, ich nehme es, lege es beiseite, mache kein Urteil und bitte Gott, dass er mir zeigt, was ist das Problem, bin es ich oder ist es das Buch? Und Gott ist bisher immer treu gewesen, hat mir immer genau gezeigt, was das Problem ist. Wisst ihr, oftmals liest man ein Buch oder man hört eine Predigt und du bekommst ein schlechtes Gewissen dabei. Gott schenkt nie ein schlechtes Gewissen in dem Sinne. Gott überführt, das schon. Aber er macht dich nie nieder. Sobald dich etwas verdammt, ist es nicht die Stimme Gottes, sondern eine andere. Denn die Stimme Gottes ist immer barmherzig, sie ist immer gütig, sie ist immer friedvoll. Ich komme da nochmal drauf zurück. Ein bisschen. Aber erstens Qualität, Autorität. Zweitens der Geist, der in der Stimme ist. Leider ist es so, dass Christen heute immer noch glauben, dass ein schlechtes Gewissen eine Tugend ist. Gell, wenn man nach einer Predigt sich so richtig schlecht fühlt, dann sagt man, war eine gute Predigt. Das muss nicht so sein. Schlechte Gewissen gibt in der Regel Satan. Gott überführt. Mit zwei verschiedenen Dingen. Das dritte Merkmal, wie ich erkenne, ob etwas die Stimme Gottes ist, ist natürlich der Inhalt. Der Inhalt von dem Gesagten.
Wenn Gott spricht, wenn du seine Stimme hörst, das, was du hörst, wird sich niemals widersprechen mit dem allgemeinen Willen Gottes, der in der Heiligen Schrift, in der Bibel bereits offenbart worden ist. Gott wird sich nie widersprechen mit seiner persönlichen Stimme. Beispiel nur, ein Mädchen ist gläubig, hat jemanden kennengelernt, er ist nicht gläubig, ins Bett gegangen, schwanger geworden, ist abgehauen, wie es oft so läuft. Dann habe ich das Mädchen nachher gefragt, warum bist du mit ihm ins Bett gegangen? Hat sie gesagt, an dem Moment, ich wusste, Gott hat mir gesagt, es ist okay. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Es war sicherlich nicht Gottes Stimme. Weil Gottes spezifische Stimme widerspricht nicht seinem generellen Willen in der Bibel. Das macht er nicht. Zum Beispiel, ich brauche nie beten, Herr, zeig mir, ob ich diese Bank ausrauben soll oder nicht, um diese Missionare zu unterstützen. Brauchst du nie beten. Weil die Bibel hat gesagt, du sollst nicht stehlen. Und wenn dir Gott sagt, die Bank auszurauben, das ist dann nicht die Stimme Gottes, das ist eine andere Stimme. Da muss ich eins noch dazu sagen. Und zwar, wenn wir von Wort Gottes reden, es geht um Prinzipien, nicht um Einzelstellen. Du darfst nie aus einer Einzelstelle ein Prinzip machen. Zum Beispiel, dass der Mann kurze Haare haben soll und die Frau lange Haare. Da kannst du nie ein Prinzip draus machen. Das ist eine Einzelstelle. Das ist im Alten Testament, wenn du Nazaräer warst, das waren die besonders Heiligen, die mussten lange Haare haben. Beim Samson war das Problem, dass er sich die Haare geschnitten hat, hätte nicht sollen. Du kannst nie ein Prinzip aus so etwas machen. Wenn du das tust, dann hast du Falschlehre. Und das ist in der Kirchengeschichte ist es leider immer wieder geschehen. Wir machen aus einer Einzelstelle ein Prinzip. Dass die Frau Tücher tragen müssen, ist eine Einzelstelle. Du kannst nie ein Prinzip daraus machen. Wenn man das tut, dann ist man am besten Weg zu einer Falschlehre. Wenn ich sage, Gottes Offenbarung wird sich, Gottes Stimme wird sich niemals seiner generellen Offenbarung widersprechen, dann rede ich von Prinzipien, nicht von Einzelstellen. Oder ein anderes Beispiel, der reiche Jüngling, die Geschichte kennt ihr. Was hat Jesus zum reichen Jüngling gesagt? Er hat gesagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Das ist eine Einzelstelle, das ist kein Prinzip. Ich kann jetzt nicht dieses Kapitel lesen, predigen und sagen, so, ihr seid alle Christen, das gilt jetzt für alle. Ihr alle müsst jetzt alles verkaufen, es den Armen geben und dann Jesus nachfolgen. Das ist eine Falschlehre. Das Prinzip, es kann sein, dass der ein oder andere von euch, dass Gott zu dir redet und sagt, du sollst alles verkaufen. Das ist okay. Aber du kannst kein Prinzip für jede Christen, für alle Christen draus machen. Okay? Und dann noch ein letztes, was die Stimme Gottes anbelangt. Das ist mir noch wichtig. Und zwar müssen wir erkennen, wir sind nicht unfehlbar. Es kann jetzt sein, du hörst eine Stimme, es ist autoritär, es ist auch der Geist stimmt und auch der Inhalt widerspricht nicht der Bibel. Es kann aber sein, dass du dich trotzdem verhört hast. Wisst ihr, warum ich das sage? Ich habe Christen getroffen, die waren in einem Big Mess, sagt man auf Englisch, gell? Denen ging es alles andere als gut und war einfach eine Katastrophe, wo sie hineingeraten sind. Und dann sagen sie, aber Gott hat mir doch gesagt, dass ich das tun soll. Dann sage ich immer, vielleicht war es doch nicht. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, wir können uns geirrt haben. Diese Option immer offen lassen. Auch wenn diese drei objektiven Maßstäbe angewendet werden, um die Stimme Gottes zu erkennen. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Ich bekomme die Frage oft ans Bett, ich höre Gott einfach nicht, ich höre seine Stimme nicht. Dann frage ich, warum willst du sie eigentlich hören? Warum willst du sie hören? Seht ihr, ich frage dann oft, willst du wirklich wissen, was Gott sagt zu deiner Ehe? Willst du wirklich wissen, was Gott dazu sagt, so wie du mit deinem Geld umgehst? Willst du es wissen oder nicht? Willst du wirklich wissen, was Gott sagt zu deiner Beziehung mit deinen Eltern? Und das ist was Interessantes. Wenn wir ehrlich sind, gibt es viele Zeiten, wo wir dann sagen, du Gott, was eigentlich ist in Liebe, ich weiß es nicht. Ich höre ihn nicht, weil ich weiß ja sowieso, was er sagt. Aber jetzt kommt Folgendes. Wenn du Gott nicht hören möchtest in diesen drei Bereichen deines Lebens, dann wirst du ihn auch nicht hören in den anderen drei Bereichen. Seht ihr, da müssen wir ehrlich bleiben. Wir können nicht sagen, ja, ich weiß, wie ich mit Geld umgehe, ist zwar nicht Gottes Wille, aber Gott, sag mir doch, was ich nächstes Jahr tun soll. Gott will sagen, tut mir leid. Zuerst bringst du das in Ordnung und dann reden wir weiter. Und darum, wenn Christen sagen, ich höre seine Stimme nicht, frage ich sie, willst du sie wirklich hören? Okay. Gut, wir belassen es hier jetzt für den ersten Teil. Die Sigrid und die Mädchen drüben haben ein bisschen Kaffee gemacht.